Eigentlich dürfen Gefängnisinsassen kein Handy haben und eigentlich werden in der Untersuchungshaft, also wenn ein Prozess noch aussteht, alle Telefonate und Besuche streng kontrolliert. Das ist aber alles ein bisschen anders gelaufen bei Felix R., der in der JVA in Tonna in Untersuchungshaft saß. Gegen den Saalfelder Neonazi wurde im November noch ein Urteil vor dem Landgericht Gera gesprochen. Und davor soll er mit eigentlich verbotenen Telefonen aus dem Gefängnis heraus Zeugenaussagen und Einschüchterungen abgesprochen haben. Mit anderen Neonazis aus dem Umfeld der Jungsturmgruppe, gegen die ja heute in Gera auch noch ein Verhandlungstag läuft. Morgen tagt der Justizausschuss des Thüringer Landtages, in dem Justizminister Dirk Adams von den Grünen auch einen Bericht zu diesem Vorfall in der JVA Tonna abgeben wird. Ich freue mich, Sie jetzt heute dazu in der Sendung begrüßen zu dürfen. Guten Tag, Herr Justizminister Adams.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Adams, können Sie uns noch einmal beschreiben, wie sich ein Neonazi, der jetzt wegen seiner Gewalttaten ja auch verurteilt worden ist, in seine U-Haftzelle Handys schmuggeln lassen konnte?
Also das ist eine Sache, mit der wir uns in den Justizvollzugsanstalten immer wieder auseinandersetzen müssen. Häftlinge versuchen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen dort Kommunikationsgeräte einzuschleusen, um sozusagen auch unkontrolliert, ungeregelt kommunizieren zu können. Wir versuchen das als Justiz zu unterbinden. Und das ist eine große Herausforderung für unsere Justizvollzugsbeamten, diese Geräte zu finden, die natürlich dann jetzt nicht in dem Sinne versteckt werden, dass man es unter das Kopfkissen legt, sondern da wird viel Kreativität drauf verwandt. Und es ist nicht immer möglich, wie leider auch dieser Fall zeigt, sie schnell zu finden. Wir haben nach einem Hinweis auch dann gezielt suchen können und haben ja auch bei diesem Insassen unserer Justizvollzugsanstalt das Handy gefunden.
Und was war das für ein Handy und wie wurde das genau reingeschmuggelt? Wissen Sie das?
Nein, es gibt dazu keine Aussagen, wie das reingeschmuggelt wurde. Das wäre ja auch notfalls ein Tipp, wie man sowas machen kann. Deshalb ist das auch. Aber es ist in diesem Fall tatsächlich auch unklar, wie das gelingen konnte. Da sind wir noch an Nachforschung und hoffen, auch daraus zu lernen und dann auch wieder besser zu sein, wenn wir nach solchen Dingen suchen. Fakt ist, dass man da eine hohe Kreativität, kriminelle Kreativität dann auch spürt und sieht, dass die Dinge irgendwie über verschiedenste Wege versucht, in so eine JVA reinzubekommen. Wie gesagt, das passiert immer wieder, dass man ein solches Gerät nicht findet, wenn es reingebracht wird.
Aber können Sie sagen, was es für ein Gerät war? War das ein normales Handy oder wie sah das aus?
Es muss ein besonders kleines Gerät gewesen sein. Wir dürfen uns da nicht so ein großes Smartphone vorstellen. Das war ein außerordentlich kleines Gerät.
Vor solchen Prozessen will man ja eine sogenannte Verdunklungsgefahr verhindern. Das heißt, man will verhindern, dass Zeugenaussagen abgesprochen werden können, wie es jetzt eben aber auch passiert ist. Können Sie sagen, inwieweit haben diese Telefonate, die Felix R. geführt haben soll aus seiner Zelle, Auswirkungen gehabt auf den Prozess?
Also das bewerten ja die Richterinnen und Richter, die ja auch durch den Beamten informiert wurden im Gerichtsverfahren, dass man dieses Handy dort gefunden hat. Insofern kann eine Richterin oder die Richterinnen und Richter, die hier zusammen waren, das auch beurteilen, ob möglicherweise Zeugenaussagen hier verfälscht worden sind. Am Ende denke ich, dass das, weil es ja auch bekannt geworden ist, nicht dazu geführt hat, dass Beweise verfälscht worden sind oder ähnliches.
Felix R. soll ja auch gewarnt werden sein oder Leute von der Gruppe Jungsturm sollen ja auch gewarnt worden sein, bevor es zu Durchsuchungen kam. Hängt das auch damit zusammen oder ist das nochmal ein eigenes Problemfeld?
Das wäre jetzt für mich nicht nachvollziehbar, wie jemand aus der JVA heraus Hinweise hätte, dass da jemand anderes durchsucht werden soll. woher soll das jemand wissen? Insofern, wir Ermittler berichten das immer wieder, dass sie das Gefühl haben, dass da jemand gewarnt wurde. Sollte irgendwo es dazu gekommen sein, dass jemand, gegen den eine Durchsuchung angeordnet ist, gewarnt wird, von wem auch immer, dann wäre das natürlich ein zu untersuchender Vorgang. Aber meines Wissens nach sind dazu keine verdichteten Informationen da.
Okay. Nochmal die konkrete Nachfrage. Also die VollzugsbeamtInnen in der JVA Tonna, die hätten diesen Schmuggel ihrer Ansicht nach nicht verhindern können, haben sich korrekt verhalten.
Die haben sich absolut korrekt verhalten, aber das ist, glaube ich, das ist nicht so, vielleicht, das muss man andersrum einordnen. Wir haben enorme Sicherheitsvorkehrungen und dennoch schaffen es Menschen, Dinge in eine JVA hineinzuschmuggeln, sei es über Besuche oder welche Wege auch immer, die können vielfältig sein. Und wir sind da immer diejenigen, die der Kreativität hinterherlaufen und schauen müssen, hier ist etwas reingekommen, wie könnte der Weg gewesen sein, um daraus auch zu lernen. Insofern machen die Leute da einen Riesenjob und es ist unglaublich anspruchsvoll, da hinterher zu kommen.
Unsere Kollegin von Radio Lotte spricht gleich auch per Telefon mit Dorothea Marx von der SPD, die auch Vorsitzende ist vom Justizausschuss. Was können Sie denn da jetzt morgen vielleicht auch mitbringen als Vorschlag, damit man irgendwie diesem, also Sie haben gesagt, wir rennen immer hinterher. Wie kann man in Zukunft sowas verhindern? Was wäre da morgen zum Beispiel Ihr Vorschlag?
Das werden wir natürlich als erstes, dafür haben Sie bitte Verständnis, auch mit den Mitgliedern des Ausschusses besprechen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass wir motivierte und in der Anzahl hinreichend ausgestattete Justizvollzugsanstalten mit Justizvollzugsbeamten haben. Und dafür werbe ich insbesondere im Rahmen des Haushaltes, dass wir da auch die Möglichkeit haben, weiterhin in hohem Maße auszubilden, eine gute Ausbildung zu garantieren und auch zu Stellenhebungen zu kommen. Das scheint mir durchaus auch ein Schlüssel zu sein.
Und wäre es auch ein Schlüssel zu sagen, okay, wir bauen irgendwelche Störsignale ein, die so eine JVA abschirmen? Oder ist das Ihrer Ansicht nach nicht zielführend, so ein Telefonsignal dann abfangen zu können,
ja,
oder zu stören?
Das würde dann natürlich bedeuten, dass unsere Justizvollzugsanstalten sind ja meistens in Orten oder nahe Orten, eher mit Ausnahmen, nicht in einem Ort oder nahe eines Ortes. Und dann würde man dort auch die gesamte Mobilfunkkommunikation stören. Das ist, glaube ich, ein sehr starker Eingriff, den man sehr gut abwägen muss. Dazu gab es auch Versuche in anderen Bundesländern und auch darüber werde ich dem Ausschuss morgen berichten.
Herr Adams, lassen Sie uns noch zu einem anderen Thema kommen. Wir haben sehr viel über den IOZ-Prozess berichtet in den vergangenen Wochen. Nochmal kurz zusammengefasst, mutmaßlich sollen Rechtsextreme rund um das Kollektiv 56 im Frühjahr 2016 das autonome Jugendzentrum in Erfurt überfallen haben und mehrere dort Anwesende angegriffen haben. Jetzt 4 Jahre, jetzt Corona gar nicht mal mit eingerechnet, hat es bis zum Prozess gedauert, der auch sehr schnell im November dann vorbeigegangen ist, mit einem Freispruch und einer fallengelassenen Anklage. Das Ganze aufgrund von Zeugenaussagen, die nach eben langer Zeit einfach nicht mehr auf den Punkt genau ihre Aussagen von vor Jahren wiederholen konnten. Da sind die beiden Rechtsextremen jetzt fein raus. Herr Adams, wir haben beim Amtsgericht und bei der Staatsanwaltschaft nachgefragt. Die sagen immer nur, fragt mal bei den anderen nach, warum das so lange gedauert hat. Können Sie erklären, warum es so lange gedauert hat, bis die beiden Angeklagten vor dem Amtsgericht erscheinen mussten?
Ich bin kein Fan davon, einen schwarzen Peter zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft und Gerichten hin und her zu schieben. Ich glaube, eine Sache ist bei diesem Verfahren deutlich geworden. Es war ein sehr komplexes Verfahren. Es waren viele Zeugen hier zu befragen. Und es ist eher nach dem, was ich an Berichten dazu bekommen habe, ein sehr hoher Ermittlungsaufwand gewesen, der tatsächlich zu dieser langen Zeit auch geführt hat. Das ist aber eine Sache, die ich keiner Richterin und keinem Richter vorzuhalten habe. Richterinnen und Richter entscheiden selbst, wann und wie sie terminieren. Und auch eine Staatsanwältin oder ein Staatsanwalt muss selbst und kann selbst entscheiden, wie sie die sozusagen oder wann sie zum Gericht geht und sagt, jetzt will ich hier Klage erheben. Und außerhalb meines Bereiches dann zu sagen, so und jetzt war es aber dann die Polizei, das schickt sich nicht und daran möchte ich mich auch nicht beteiligen. Richtig ist, dass es ein komplexes Verfahren war und das offensichtlich diese Zeit gebraucht hat.
Okay, das heißt, Ihrer Ansicht nach ist da alles richtig gelaufen, da hätte man nicht noch irgendwie mehr auf die Tube drücken können?
Ich glaube, man kann immer mehr auf die Tube drücken, aber es steht mir nicht an, mit Blick auf die Unabhängigkeit der richterlichen Entscheidung, hier irgendjemanden einen klugen Ratschlag zu geben oder gar zu gerügen oder ähnliches.
Die Betroffenen vom AJZ waren tief bestürzt, als das Gericht sich so entschieden hat oder so entschieden hat, wie es eben entschieden hat. Und die äußern eben den Vorwurf, dass lange nicht alle von ihnen, also von den Zeugen oder von den Betroffenen des AJZ, vor Gericht auch wirklich gehört worden sind, obwohl man sie eingeladen hatte. Wie können Sie sich das erklären?
Auch das ist Entscheidung der Richterin, des Richters, die dieses Verfahren führen, wer hier als Zeuge vernommen werden soll. Und das obliegt der richterlichen Unabhängigkeit und nicht meiner Beurteilung.
Sagt Justizminister in Thüringen Dirk Adams von den Grünen. Wir haben gesprochen über die Telefone, die in die JVA Tonna gelangt sind, und über das AJZ-Verfahren in einem Rückblick. Herr Adams, ganz herzlichen Dank für die Zeit heute.
Sehr gerne. Bis dann.